Das Thema heute ist sehr herausfordernd. Tipps, sich in endzeitlichen Geschehnissen nicht zu verrennen. Ich glaube, dass es momentan bei ganz, ganz vielen Menschen diese Situation gibt. Wir befinden uns in einer weltlichen Situation, wo keiner von uns so richtig weiß, wie geht es eigentlich weiter, was kommt auf uns zu, was kann man eigentlich noch glauben. Das Internet ist voll mit Leuten, die glauben, sie wissen alles, und dann stellt man fest, sie täuschen sich. Ja, unheimlich spekulativ momentan, so was alles passiert. Und es sind nicht nur irgendwelche Esoteriker, die irgendwelche Fantasiereisen da von sich geben, sondern auch einige Christen, die ganz merkwürdige Auslegungen haben. Wir sollen natürlich wachsam sein und wir sollen prüfen, aber vor allen Dingen sollen wir nüchtern bleiben. Ja? Und manche Christen, die beschäftigen sich so dermaßen mit dem Antichrist und alles, was passiert, dass sie irgendwann in Depressionen landen und Angstzuständen. Das sollten wir nicht tun. Christen sind mutige Menschen, die der Wahrheit ins Gesicht schauen. Wir müssen uns nicht irgendwie Geschichten erzählen. Diese Welt wird brutal enden, das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, diese Welt hat keine Zukunft. Jesus wird bald wiederkommen, dann kommt eine fürchterliche Zeit der Verführung und dann wird er nochmal 1000 Jahre herrschen und dann ist diese Erde gerichtsreif und sie wird laut 2. Petrusbrief mit Feuer verbrannt und dann wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Ob du das glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Dein Glauben hat nichts zu tun, was Gott umsetzt. Es wäre nur intelligent von dir, wenn du deinen Schöpfer vertraust. Der hat mehr Ahnung vom Leben. Er ist das Leben. Du bist geschaffen durch ihn. Ob du ihn liebst oder nicht, spielt keine Rolle. Trotzdem hat er dich geschaffen. Und du wirst, ob du willst oder nicht, vor ihm eines Tages erscheinen. Das sind Fakten. Musst du nicht glauben. Du wirst es aber irgendwann glauben. Spätestens, wenn du deine Augen zuknippst. Bloß dann gibt es keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Die Bibel sagt deutlich, dass die Entscheidung für oder gegen Gott und dein Leben mit ihm hier auf dieser Erde ist. Und dann ist die Zeit vorbei. Und sage nicht, oh, ich bin ganz jung noch. Ich sehe hier ein paar junge Leute. Herzlich willkommen übrigens. Ja, schön, dass ihr da seid. Aber wisst ihr, euer Leben, auch wenn ihr jung seid und so, das kann ganz schnell zu Ende gehen. Ich kenne Leute, die waren genauso wie ihr. Ich habe einen Cousin gehabt, 21 Jahre. Der hat das Leben vor sich gehabt. Und der ist unterwegs gewesen mit seinem Bruder und hat im Schrotthandel gearbeitet. Und er geht hin und fragt einen Bauern, ob er ein Stück weit Schrott mitnehmen kann. Der Bauern zeigt in einen Raum und sagt, da könnt ihr reingehen. Und da war eine Starkstromleitung und mein Cousin fest an, hat einen Stromschlag bekommen, der so brutal war, dass sein Blut im Krankenwagen noch gekocht hat. Und mein Cousin ist dann mit 21 Jahren gestorben. Vielleicht ist es in deinem Leben auch so. Es waren 5 junge Leute unterwegs, die haben nicht getrunken, nicht gekifft, die waren coole Typen, ganz, ganz, ganz nette Jungs, die wollten ein bisschen sich irgendwo hinfahren. Und irgendein Idiot, vollgepumpt mit Drogen, etwas über 40, fährt in diese jungen Leute rein und alle 5 mit 19 Jahren sind sofort tot. Und deswegen sagt die Bibel, du weißt nicht, wann dein letzter Stundenschlag kommt, aber er kommt. Nichts ist sicherer als der Tod und der Mensch ist so dumm, dass er sich das nicht, dass er sich damit nicht beschäftigt. Ja? Es ist klug, sagt die Bibel, dass wir darüber nachdenken, dass wir irgendwann hier mal nicht mehr leben. Und in diesen ganzen Spekulationen bin ich so dankbar, dass es eine Klarheit gibt. Ich möchte uns etwas vorlesen aus der Bibel. Lukas Evangelium Kapitel 21, 28, da ist ein Bibelvers, da steht: Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, und da sagt Jesus, diese Dinge, das waren Verführungen der Welt, wie sie noch nie da waren, eine Ratlosigkeit der Menschen. Ja? Wenn das passiert, dann sollen wir mutlos werden und uns im Zimmer einschließen und den Kopf in den Sand stecken. Oder dann sollen wir wie die Welt jaulen, wie die Wölfe und jeden Tag heulen und wie schlimm das Leben ist und dass alles so blöde ist. Steht es dort. Komischerweise verhalten sich aber die meisten Menschen, auch die meisten Christen so. Aber in meiner Bibel steht, dann richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Wir Christen, wir warten weder auf den Antichristen, wir warten weder auf den Dritten Weltkrieg, wir warten weder auf die Inflation, wir warten auf den wiederkommenden Herrn Jesus und der wird kommen. Und alles andere wird auch kommen, aber wann und wie in Einzelheiten, da kommen wir nachher zu. Ich möchte uns am Anfang sagen, ein Tipp, betrachtet Jesus. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 3 steht, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Himmel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Wer wird den Glauben bewahren? Du? Nein, er wird dafür sorgen, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Und das kann ganz leicht passieren in dieser Welt, in der wir leben. Überall nur noch Katastrophen. Leute, und ich sage euch, junge Leute, schaut nicht in YouTube rein, schaut mal in die Bibel rein. Eine Panikmache ist momentan. Und die Leute sind wirklich ratlos. Und da passieren so viele Dinge, die sind verrückt, die sind menschlich nicht mehr einzuordnen. Und wir sind ja als Christen, wir leben ja nicht auf dem Berg Horeb in Israel. Wir sind in dieser Welt gesetzt. Und uns lässt das auch nicht kalt. Wir haben genau die gleichen Probleme, wie ihr auch habt. Als ungläubige Menschen, als junge Menschen, als alte Menschen, wir leben in dieser Welt. Wir älteren Leute haben vielleicht unser Leben schon gewisse Zeit gelebt, aber dann haben wir ein Problem mit unseren Enkelkindern und unseren Kindern, versteht ihr? Das lässt mich nicht kalt. Ich bin bereit zu gehen, wenn ich heute sterbe, bin ich beim Herrn. Bin jetzt fast 52 Jahre, andere mussten schon viel früher gehen. Ja? Viel schlimmer ist, wenn so ein junger Mensch gehen muss, mit 16, 17, 18, 20. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich mit 52 über den gehen will, aber versteht ihr? Aber ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Ich würde dir lügen, wenn das nicht so wäre. Ich sehe da, was da los ist. Ich sehe, was in den Schulen, was dort passiert. Ich sehe, wie der Terror, der Hass der Menschen, brutal, die Brutalität der Menschen. 10-, 11-Jährige schlachten sich bestialisch ab. Wir sind genau in dieser Zeit, die Herr Jesus vorausgesagt hat. Es wird eine Zeit kommen, in der die Liebe erkaltet. Die Menschen fressen sich förmlich gegenseitig auf. Die Liebe erkaltet. Warum? Weil man Gott den Rücken kehrt. Ja, man hat irgendeinen Gott, so einen Wald- und Wiesengott, den man sich selbst ausmalt. Aber vor dem dreimal heiligen Gott der Bibel, der nicht 5 Grad lässt, mit dem wir nichts zu tun haben. Ich bin mein eigener Herr, ja? Ich mache mein eigenes Ding. Und das ist das große Problem. Und deswegen müssen wir diesen Jesus betrachten. Warum? Jesus sagt deutlich, dass er Gott ist. Er ist mein Gott, er ist mein Herr. Wenn ich das weiß, er ist mein König, er ist mein Helfer. Er ist mein Helfer. Und Jesus ist allmächtig. Das heißt, er wird mich durchbringen. Ich weiß auch nicht, was auf uns in den nächsten 10 Jahren kommt. Ich weiß nur, dass es schlimme Zeiten kommen werden. Und wir werden das erste Mal wieder richtig vom Herzen beten, gib uns bitte das täglich Brot. Das kommt. Das kommt. Und wenn du dir was einbildest, du, ich habe Bitcoin, ich habe das, ich habe Kinedo und Ende, das wird eine weltweite Inflation kommen. Die Bibel sagt es. Die Bibel sagt es deutlich. Es kommt. Es kommt ganz sicher. Deswegen verlasse ich mich weder auf Bitcoin noch auf Geld oder sonst was. Ich verlasse mich auf den Herrn, der zugesagt hat, ich versorge dich. Und er ist glaubwürdig. Er ist mein Retter, er ist mein Frieden, er ist meine Stärke, er ist meine Zuflucht, er ist mein Versorger, mein Verteidiger, mein Beschützer, er ist mein Leben, letztendlich ist er mein Alles. Versteht ihr? Es nützt ja auch nichts, dass wir Jesus betrachten, hier im Gottesdienst machen wir den frommen Zirkus Maxen, ja, und gehen dann wieder raus und dann machen wir unser Ding. Das bringt nichts, lass es sein. Entweder du bist 24-7 Christ oder gar nicht, dazwischen gibt es nichts. Du kannst nicht sagen, ich bin Christ Montag und diese Bibelstunde. Und wenn ich mit meinen Leuten auf St. Pauli gehe und mir einen hinter die Binse haue und da richtig Randale mache, dann mache ich mein Leben in der Schule. Wenn da einer mit Dummkopf, haue ich mal ein paar hinter die Ohren, dann mache ich mein Ding. Das kannst du gerne machen, aber du musst 24-7 Christ sein, ganz oder gar nicht. Und das ist das Problem, dass wir so fromme Eckpunkte in unserem Leben haben. Du bist hier genauso verantwortlich für Gott, als wenn du draußen mit jemandem Fußball spielst. Und deswegen leg alle Masken ab. Oh, ich muss jetzt ganz fromm aussehen, der Pastor guckt mich an. Vergiss es. Wenn es dir schlecht geht, musst du sagen, mir geht's richtig elendig. Und wenn du Glaubensprobleme hast, musst du nicht, wenn ein Gläubiger dich fragt, wie geht's dir? Blendend. Nee, mir geht's nicht blendend. Sag's doch. Das Problem ist, dass die Gemeinde Jesu zu einer Komödie verkommen ist. Da erzählt man sich fromme Geschichten, wie toll, tolle Hechte sie alles sind. Leute geben Zeugnis, was sie alles erleben, Totenauferstehung, was weiß ich. Aber sie erzählen nicht, dass sie jeden Tag dem Nachbarn fast einer vom Kopf hauen wollen. Ja, wir müssen ehrlich anfangen, ehrlich zu werden. Ansonsten werden wir in dieser von Lüge geprägten Endzeit überhaupt nicht bestehen können. Wisst ihr, warum die Endzeit geprägt ist von der Lüge? Der Satan hat immer mehr Raum. Und Johannes 8 sagt es deutlich, er ist der Lügner von Anfang an. Ja, und in dem Moment, wo die Welt ihn hingegeben ist, weil sie Gott nicht will, dann sucht sie sich ihn als Herrn. Und er bespaßt die Leute. Natürlich, da hat er richtig Bock drauf. Ja, nur die Rechnung, die kommt, Früher oder später? Frag mal einen Drogensüchtigen. Am Anfang war das ein cooles Erlebnis und dann? Dann hat die Droge ihn gehabt. Das ist mit allen Dingen so. Die Sünde ist zuerst immer cool und schmeckt und ist ganz lustig, aber sie hat grauenhafte Nebenwirkungen. Die Bibel sagt, am Ende kommt der Tod. Aber die Sünde selbst, die macht ja Spaß. Das ist ja cool zu sündigen. Manche sagen, das kannst du nicht sagen, die Sünde ist ja blöde. Na, warum sündigen wir denn? Wenn sie so blöde ist, warum sündigen wir denn ständig? Weil sie cool ist. Und das ist oft so im Leben, dass wir glauben, mit der Sünde kommen wir weiter, oder? Wir sind in einer schwierigen Situation. Jemand fragt mich, warst du dabei? Nö. Ach cool, habe ich mal den Polizisten mal richtig schön verarscht, ja? Der hat mich nicht gesehen. Hab gelogen. Kannst du machen, du kommst auch scheinbar durch. Auf dieser Welt kommst du scheinbar, bist du der Dumme, wenn du der Christ und ehrlich bist, oder? Bist du immer der Dumme oft, ja? Aber am Ende bekommst du auch eine Rechnung von Gott ausbestellt. Lieber hier der Dumme und von Menschen beleidigt werden, aber bei Gott angesehen, als umgekehrt. Das ist so wichtig, dass wir Jesus betrachten. Und ich fand das Zitat hier so herrlich. Wer im Tod Jesus sehen will, muss im Leben für ihn geöffnete Augen haben. Hast du geöffnete Augen für Jesus? Hier musst du ihn erkennen. Nicht, dass du ihn jetzt siehst, ah, jetzt weiß ich, wie er aussieht, 2,2 Meter groß, grüne Augen oder so. Das meine ich nicht. Ich meine, dass du ihn erkennst als deinen Retter, der für dich gestorben ist am Kreuz. Das ist nicht so eine alte Geschichte, ja, was erzählst du da, lieber Pastor, vor 2000 Jahren, da war so einer. Wir leben 2023, Junge. Ja, ich sage genau, Junge. Und die Ewigkeit gehört Ihnen, Junge. Und für Gott bist du nicht innen, falls du das glaubst. Du bist uralt für ihn. Gott hat die Vergangenheit so, als wenn es schon urig alt war. Ja? Und deswegen ist es so wichtig. Ich sage immer wieder zu jungen Leuten auch gerade, ja, manche sagen, ich will was vom Leben haben, ja? Das heißt, bist du mich bescheiden, der Pastor Busch, ja? Ich will etwas vom Leben haben. Der Pastor Busch sagt, etwas vom Leben? Junge, du musst das ganze Leben haben. Und das findest du in Jesus. Und er ist kein Spielverderber. Gott gibt uns nur durch seine Gebote Leitplanken. Was würde passieren auf der Autobahn, wenn es keine Regeln geben würde? Keine Unfälle, oder? Stellt euch mal vor, jetzt gehen wir raus und ich sage, alle Gesetze sind aufgehoben. Jeder kann machen, was er will. Dann ist doch alles super und locker, oder? Dann vertragen wir uns, sind wir alle cool und so. Die Welt würde innerhalb von kürzester Zeit auseinanderfliegen. Warum? Weil die Sünde Chaos anstellt. Und Gott ist der, der das Chaos beenden will und sagt, ich will dir helfen, Junge. Die Leitplanke ist nicht da, um dich zu ärgern, sondern wenn da so ein LKW kommt, dass der dagegen fährt und nicht in dein Auto. Die rote Ampel ist da, nicht um dich zu ärgern, sondern wenn dein Kind darüber geht, dass das vernünftig und da drüben ankommt. Und wir sehen, was ist passiert, wenn wir nicht darauf achten, oder? Wir zahlen die Rechnung, hier auf Erden schon und später auch. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir in diesen ganzen Wirrwarr durchkommen wollen, alles, was da auf uns einschwirrt, ist es wichtig, dass ich mich auf den fokussiere, der das Leben ist, der nicht nur die Vergangenheit, nicht die Gegenwart, auch die Zukunft, alles in seinen Händen hält. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Jesus betrachte. Und das sagt die Bibel in Hebräer 12. Wir haben in der Bibel nicht den Auftrag, den Antichristen zu betrachten. Wir haben nicht den Auftrag, den Teufel zu betrachten. Wir haben nicht den Auftrag, alles, was politisch ist, prophetisch zu deuten, haben wir nicht den Auftrag. Wir sollen wachsam sein und prüfen. Aber den Auftrag, etwas zu betrachten, haben wir. Und das ist Jesus. Und warum macht Gott es? Weil er weiß, wenn wir Jesus betrachten, dann wird es uns gut gehen. Weil es gibt nichts Schöneres, als ihn zu betrachten. Das Zweite, was wichtig ist, damit wir in dieser endzeitlichen Geschehnisse, wo Leute jeden Tag uns etwas Neues erzählen, dass wir da klarkommen, ist, dass wir wissen, Gott hat alles im Griff. Gott sitzt im Regiment. Auch wenn das momentan so aussieht, dass er nichts mehr zu sagen hat. Ja? Gott hat alles im Griff. In Amos 3, Vers 6 steht, kann das Signalhorn in der Stadt ertönen, ohne dass den Menschen der Schrecken in die Glieder fährt? Und jetzt kommt es. Oder kann ein Unglück in der Stadt passieren, das der Herr nicht geschickt hat? Da können wir sagen, ich denke, Gott ist gut. Er schickt Unglück. Was der Mensch sieht, erntet er. Gott ist kein Kasper. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber das glauben manche Menschen. So ein bisschen dumm ist Gott, müssen wir ein bisschen helfen. Gott ist heilig. Und Gott sagt, ich liebe dich. Ich möchte das Beste aus deinem Leben machen. Aber wenn du ihm mit Füßen trittst, dann wirst du ernten. Du wirst ernten, was du siehst. Und wisst ihr, das möchte man heute natürlich nicht mehr hören. Man möchte aus Gott einen Zuckergott machen, einen Wald- und Wiesengott, einen Jesuslein und so. Den gibt es aber nicht. Es gibt auch nicht den lieben Gott. Den gibt es nicht in der Bibel. Es gibt den Gott der Liebe. Das ist wieder was anderes. Aber den Gott der Liebe, der nach meinen Spaßungen mitmacht und alles, was ich verkehrt macht, einfach so stehen lässt, den gibt es nicht. Das ist ein Götze, den du denn als Gott verehrst, aber es ist nicht der Gott der Bibel. Und Gott sitzt im Regiment. Und ich will euch das beweisen. In der Offenbarung. Manche haben hier Angst und sagen, oh Gott, die Offenbarung bloß nicht. Ja? Aber komischerweise steht in Offenbarung 1, glückselig, der dieses Buch liest. Merken wir etwas? So viele Christen sagen, oh, bloß nicht die Offenbarung. Da kriege ich Albträume. Das ist der Teufel, der dir das einredet. In meiner Bibel steht glückselig. Glückselig ist wer? Wer das Johannesevangelium liest, steht da nicht. Steht nicht in der Bibel. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass du ein Buch liest und dass du bist glückselig. Außer in der Offenbarung. Und die lesen wir nicht. Ist auch komisch, oder? Sie sagen, die Offenbarung ist so schwer. Die ist nicht so schwer. Wenn Gott sagt, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Gott musst du schon wissen, oder? Ist ja sein Buch, oder? Und wisst ihr, wenn wir die Offenbarung lesen, wir können die Offenbarung natürlich lesen und sagen, ach du lieber Gott, was sind da für Tiere? 7 Köpfe, 8 Köpfe, ein Tier aus dem Meer und was weiß ich, wo die alle herkommen. Was ist denn das? Science Fiction oder was? Nein, das hat alles seine Bedeutung. Und das ist auch nicht kompliziert zu verstehen, wenn man das Alte Testament, die prophetischen Sprachen spricht, ist die Offenbarung genauso leicht wie das Johannesevangelium. Die ist nicht schwer, die Offenbarung. Wir werden sie später auslegen. Wir merken, ach, das ist gar nicht so schwer, das ist ja alles klar. Aber wisst ihr, man kann die Bibel einmal so lesen, dass wir die Offenbarung lesen, oh Gott, was kommt auf uns zu? Oder wir lesen sie so, wie ich sie schon seit Jahren lese. In diesem ganzen dämonischen Kram, was da abgeht. Der Teufel, der wird dort wütend mit Dämonen, das haben wir noch nie erlebt. Aber in allem sagt Gott, kleinen Moment mal, ich ordne an. Das heißt, in diesem ganzen Chaos ist der Antichrist, der falsche Prophet, das Tier, alle wie sie da heißen, die Trinität des Satans und wer da noch alles zugehört. Wie kleine Hunde, Gott sagt, setz dich mal hin. Jetzt bitte das. Und so lese ich die Offenbarung, was für einen Gott wir haben, der diese dämonische Macht, diese Finsternis, diese Bosheit, wie ein kleiner Hund, schweigt. Alles muss schweigen. Und dann liest du die Offenbarung und siehst, welcher ein Gott habe ich. Dann sagst du nicht, oh, wie gewaltig ist der Teufel, sondern du sagst, wie gewaltig ist mein Gott, dass selbst der Teufel ihm wie so ein kleiner Dackel gehorchen muss. Und so sollen wir die Offenbarung lesen und dann sind wir glückselig, weil dann dein Vertrauen in Gott groß wird und nicht in dieses Böse, was passiert. Sieh mal in Offenbarung 6,1, da steht etwas. Eröffnete die Siegelgerichte. In Offenbarung 6,1 steht, dann sah ich, wie das Lamm das erste von den 7 Siegeln der Schriftrolle aufbrach. Das Lamm ist laut Offenbarung 5 der Herr Jesus. Er brach das auf. Und ich hörte eines der 4 mächtigen Wesen mit Donnerstimme rufen, komm! Und was passiert? Er kommt. Wer öffnet das Siegel? Der Antichrist? Der falsche Prophet? Satan? Putin? Zelensky? Olaf Scholz? Wer öffnet das Siegel? Wer kann das brechen? Irgendein Mensch auf dieser Welt? Nein, wer? Das Lamm. Wer ist das Lamm? Der Herr Jesus. Das ist dein Herr. Der kann das machen. Dieses Buch, wo da verzweifelt ist der Johannes. Jesus bricht es auf. Er ist es. Das Zweite. Die Engel eröffnen die Posaunengerichte. Es gibt Posaunengerichte in Offenbarung. Kapitel 8, Vers 6. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Wer posaunt? Wer gibt denn das Signal, dass etwas passiert? Posaune ist, jetzt geht's los. Wer bestimmt es? Der falsche Prophet? Der Antichrist? Der Teufel? Wer macht es? Die Engel. Welche Engel? Gottes Engel. Und wer steht über ihnen? Gott. Welcher Gott? Dein Gott. Wer bestimmt die Endzeit? Wer setzt die entscheidenden Punkte? Die Illuminaten? Die Freimaurer? Steht es da? Nee. Ja, aber Bill Gates? Auch nicht. Dann weiß ich, wer das ist, auf den komme ich nachher. Aber der ist es auch nicht. Also, das ist so wichtig. Macht dir keine Angst ein Jahr. Die Engel öffneten. Dann noch etwas. Die Engel gießen die Schalengerichte Gottes aus. Offenbarung 16,1. Nun hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine mächtige Stimme, die der 7 Engel zurief, geht und gießt die 7 Schalen mit dem furchtbaren Zorn Gottes über die Erde aus. Nochmal. Wer ist wieder aktiv? Die Engel. Sieh mal, und so muss man die Offenbarung lesen. Mein Gott bestimmt es. Ja, das ist dein Gott übrigens. Also du bist kein Christ, du kennst Jesus nicht, dann nehme ich mir nach der Stunde gerne Zeit, dass du den mal kennenlernst. Das wäre Zeit. Aber mein Gott hat da, ist ganz entspannt, oder? Wir lesen die Offenbarung, da sind ganz viele schlimme Gerichte. Aber wer hat das Heft in der Hand? Mein Gott. Und was kann ich machen? Mich entspannt zurücklegen. Das sind doch schlimme Gerichte. Ja, mag sein. aber nicht schlimmer und stärker als mein Gott. Versteht ihr? Das ist das, was Johannes sagt, glückselig, wer liest und bewahrt und hört und liest die Worte dieser Weissagung. Noch etwas. Satan ist der Handlanger Gottes. Und Sie denken, ja, Satan ist so ein brutaler Fürst und so. Ja, ist er. Und er kann nur das machen, was Gott zulässt. Beweise es doch mal, beweise ich. Im Hiob Kapitel 1, Vers 12. Wisst ihr, was da steht? Da sagte Jahwe zum Satan, pass auf, alles, was er hat, dieser Hiob, ist in deiner Hand, nur ihn selbst, taste nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart Jahwes. Was bedeutet das im Alten Testament? Gibt es diese Bibelstelle, den Thron Gottes? Und der Satan, ehemaliger Lichtengel, er war ein Engel, hat sich aufgehoben, ist ausgeschmissen worden, aber er darf noch, zumindest auch bis zu dieser Zeit, durfte er noch diese Versammlung, sag ich mal, stören, ja? Indem er die Gläubigen anklagt. Und Gott lässt das zu und sagt, na und, was ist mit dir los? Ja? Und sagt er, lass mich mal an den ran, dann wirst du mal sehen, dann schwört er dir ab. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Gott sagt, mach. Was? Moment mal, Gott, du lässt den Satan auf Hiob los? Und Gott sagt, ja. Aber er begrenzt ihn. Er sagt, ihn darfst du nicht antasten. Wurde Hiob bei der ersten Prüfung krank? Bibelleser. Nein. Hat er seine Kinder verloren? Alle. Hat er sein täglich Brot, die ganzen Tiere verloren? Ja. Hat er irgendwo eine Pickel bekommen vom Satan? Nichts. Warum? Weil Gott der Herr über Satan ist. Er darf nicht ein Millimeter mehr tun, als Gott ihn erlaubt. Und dann macht er das und denkt, jetzt schwört er den Herrn ab, oder? Passiert aber nicht. Kommt eine zweite Gelegenheit, Hiob, Kapitel 2, Vers 6, da sagt der Jahwe zum Satan, da sagt er ja, ne? Ja, alles gibt der Mensch, und hier, aber wenn ich an ihn selbst rangehe, wenn der krank wird, dann haut er von dir ab. Und Gott sagt, pass auf, Feder, ne? Pass auf, er ist in deiner Hand. Jetzt geht Gott noch einen Schritt weiter. Jetzt lässt er Hiob ganz komplett in die Hand des Satans. Ja? Nur das Leben musst du ihm lassen. Er darf ihn nicht töten, aber er darf ihn ran. Wurde Hiob krank? Oh, ganz schlimm krank. Ja? Man wird doch nach heute medizinischen Erkenntnissen brutale Lepra. Das Fleisch ist am eigenen Haut. Steht er mit einer Tonscherbe auf einem Misthaufen geschabt. Grauenhaft, grauenhaft. Der Mann muss grauenhaft ausgesehen haben. Ist er gestorben? Warum denn nicht? Weil Gott es gesagt hat. Merkt ihr das, was ich gesagt habe? Solange Gott mit dir einen Auftrag auf dieser Erde hat, bist du unsterblich. So, merkt ihr diesen Satz? Der ist biblisch 1.000.000% richtig. Solange Gott etwas mit dir auf dieser Erde vorhat, bist du unsterblich. Nichts kann dich umbringen. Wenn er sagt, die Zeit ist vorbei, dann geht es nach Hause für einen Christen. Aber vorher, und dann dachte der Satan, wenn ich den Hiob so richtig mal durchwalke, dann schwört er Gott ab und dann habe ich gewonnen. Das war seine Idee. Aber Hiob hat ja 42 Kapitel. Und am Ende, wisst ihr, was da steht? Da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich unfruchtbar. Undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Der Satan hat genau das Gegenteil erreicht, genau das Gegenteil. Er wollte den Hiob Gott madig machen. Sag ihn ab, dieser blöde Gott. Und Hiob hat auch Phasen gehabt, wo er sagte, verflucht ist der Tag, wo ich auf diese Erde kam. Der war so durchdunkelt. Und er sagte mitten in der Nacht, mit Tränen blickt mein Auge auf dich. Ja, Tränen, der Verzweiflung, der Angst. Aber trotzdem am Ende, wer hat am Ende gesiegt? Satan? Nein, Gott. Am Ende hat Gott diese ganzen Nöte zugelassen, damit Gott selbst verherrlicht wird. Und genau das ist das, was Gott in deinem Leben tut, wenn du Christ bist. Du hast Not und Elend und Schwierigkeiten und Probleme. Und Gott lässt es zu und sagt, warum, warum, warum? Mensch, sei nicht so dumm, warum? Er will genau das erreichen. Wenn du dich an Jesus hältst, wird am Ende deines Lebens das, was der Teufel in dein Leben zerstören wollte, wird Gott umdrehen. Und jetzt hör genau zu. Was sind die Zeugnisse, die dich am meisten packen? Die, wo Gläubige sagen, also ich lebe mit Jesus und mir geht's blendend, ich bin nie krank und meine Kinder sind alle super verheiratet, nie Streit und so und alles gelingt, was ich anfasse. Ja. Oder sind es nicht die Zeugnisse, wo du siehst, dass eine Mutter schwer vom Krebs gezeichnet und muss von ihren Kindern Abschied nehmen. Und in dieser Not verherrlicht sie Jesus und sagt, Heiland, ich wäre gern noch bei meinen Kindern geblieben, aber ich gehe jetzt nach Hause zu dir. Kinder, seid nie böse auf den Herrn Jesus. Ich gehe euch nur voran. Wir sehen uns wieder. Wer hat Glauben? Welches Zeugnis bewegt dich? Wenn Menschen auf der Sonnenseite des Lebens stehen und coole Sprüche machen oder wenn Leute mitten im Schmelzofen der schlimmsten Not sind, verzweifelt und weinen und auch Angst haben, aber dennoch sagen, mein Gott ist da. Sind es nicht diese Erlebnisse, oder? Sieh mal uns, deswegen bist du und ich so oft in Not. Und die Menschen beobachten uns. Was machen sie jetzt, die Gläubigen? Jetzt habe ich ihnen die Mama weggenommen, den Vater, den Bruder, die Schwester. Und was machen sie jetzt? Jetzt kennen sie mir den Rücken. Die kommen nicht mehr im Gottesdienst, sie beten nicht mehr. Das möchte der Satan. Aber du sagst, jetzt erst recht. Heiland, jetzt erst recht. Simon, und deswegen bist du so gehasst vom Teufel. Deswegen hasst der Teufel dich bis aufs Letzte, weil du mit deinem Leben Jesus ehrst. Und du sagst, ich bin verzweifelt, Heiland. Ich kann nachts manchmal nicht mehr schlafen, vor Trauer und Verzweiflung, aber du bist da. Und ich halte mich an dich fest. Und wenn ich mich nicht mehr festhalten kann, dann halten deine starken Hände mich. Aber ich werde nicht von dir weggehen. Und wenn ich noch in mein Elend verrecken sollte, du bist bei mir. Ich werde nicht von dir gehen. Und wenn die Krankheit noch schwieriger wird, ich werde nicht von dir gehen, weil ich dich eines Tages sehe, wie du bist. Und deswegen merkt ihr, dass der Satan selbst keine Chance hat. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Nimm dieses Wort für dich heute mit, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du in Not bist. Nimm den Psalm 138, Vers 3. Nimm ihn heute für dich mit. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Und eines Tages, wenn wir bei dem Herrn sind, dann werden wir sagen, Herr, du hast alles richtig gemacht. Jetzt verstehe ich das. In dem Moment, wo wir hier unseren letzten Atemzug machen und alles klar ist, dann werden wir sagen, Herr, du hast alles richtig gemacht. Hier können wir das nicht oft sagen. Hier haben wir unsere Zweifel und sagen, ach Herr, ich hader manchmal mit deinen Entscheidungen, das weiß ich, mein Kind. Aber das Hadern hört auf, wenn du bei mir bist. Vertraue mir. Dann knipst du das Licht da oben an und dann ist alles sonnenklar. Das Vierte, was uns hilft, also das ist wichtig zu wissen in endzeitlichen Geschehnissen, nicht der Satan ist der große Hero. Er darf nur das tun, was Gott, auch das Böse, auch diese ganzen Illuminaten und die gekauften NGOs und was weiß ich, was das alles gibt. Das sind alles kleine Witzfiguren. Unser Gott ist im Himmel, er lässt das zu, weil das in seinem Plan ist. Und wenn er sagt, so jetzt stopp, dann müssen sie wie so ein kleiner Dackel sitzen. Alle, egal wer das ist. Lasst euch von niemandem Menschenfurcht einjagen. Ein Mensch kann dir gar nichts tun. Was will der Mensch denn tun? Ich habe alles, ich bin Herr Schwab und ich habe alles in der Macht, Herr Schwab. Wenn Gott sagt, so mein Freund, jetzt ist mal Schluss mit dir, dann macht er seinen letzten Atemzug und ist elendig und stinkt nach ein paar Tagen. Da bleibt nicht mehr übrig. Wir können für den Mann beten, dass er Herrn Jesus findet, sonst geht er in die ewige Hölle. Für was machst du dir Angst vor Menschen? Was soll der Mensch tun? Was will denn der Mensch? Mensch bläht sich so auf, ich bin der Große und so. Und dann irgendwann kippt er um, ist tot. Und dann? Das Einzige, was nur kräht, ist die Krähe am seinen Friedhof, aber der ist tot, da ist nichts mehr. Versteht ihr? Deswegen sagt die Bibel, verflucht ist der Mann und die Frau, die Menschen für ihr großes Glück halten. Wenn du enttäuscht werden willst in dein Leben, wenn du und richtig in den Bach reingehen willst, dann musst du dein ganzes Vertrauen auf Menschen setzen. Das ist die hundertprozentige Garantie, dass du depressiv wärst und enttäuscht wärst und einen Hass kriegst gegen Menschen, Ich kenne viele Menschen, die haben aus dieser Situation gesagt, weißt du was, ich will mit Menschen nichts mehr zu tun haben, ich hole mir jetzt nur noch einen Hund oder einen Vogel oder so und die sind wenigstens lieb zu mir. Ja. Hätten doch diese Menschen ihr Vertrauen in Gott gesetzt. Ja. Sieh mal, was ganz wichtig ist, dass wir bei all den Spekulationen keine Berechnung erstellen. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Das war schon damals, die Jünger wollten auch mal wissen, was passiert, wann Wiederkunft und was passiert und so. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Punkt. Das ist eine coole Antwort, oder? Aber wir müssen das doch berechnen können. Und so gesagt, das wisst ihr nicht und gut. Und wenn Gott sagt, ist gut, dann wirst du automatisch nur zur Unruhe kommen, wenn du darüber hinaus aber es besser wissen willst und willst es doch noch erfahren. Und das findet gerade statt. So viele Psychopathen, ich spreche von Christen, habe ich selten in meinem Leben erlebt. Aber was die jetzt alles für Spekulationen haben, also das ist schon, also das filmreif, ja? Also wenn man das alles auf dem Film macht, dann hast du den besten Bestseller. Sie fangen an zu berechnen. Der Herr Jesus kommt am 27. März 2024, wenn die nächste Sitzung der NGO ist oder so. Ich sage, Leute, seid ihr geisteskrank? Ist egal, wenn jemand so kommt und sagt, ich weiß, gleich umdrehen, sagen, alles gut, alles gut. Da weißt du schon sofort, dass du, ich wollte schon sagen, bei Insekten, die sind auch, Insekten sind vielleicht manchmal wertvoller noch, aber Sekten, ja, die ständig berechnen. Lass dir von niemandem etwas sagen. Ich wurde mal zu einer Tagung eingeladen, komme ich gleich zu. Ich muss erstmal die Bibel lernen. Matthäus 24, 36 und 34. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. So solltet auch ihr immer bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Das ist genau das Gegenteil, was Jesus sagt. Nein, ich weiß es aber jetzt, weil ich jetzt die totale Erkenntnis habe. Und Jesus sagt, gerade wenn du meinst, dass alles in Butter ist, komme ich. Also das ist sehr, sehr unklug, wenn du dich auf solche Dinge versteifst. Oder Matthäus 25, 13. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Das sagt Jesus selbst. Aber einige Christen und Bibellehrer sagen, doch, aber ich weiß das ja. Bin ein bisschen schlauer als du. Du bist zwar allmächtig, aber ich habe ein bisschen mehr Ahnung als du. Hat Jesus da keinen Durchblick gehabt? Wusste er das nicht? Es steht ja ganz wichtig, dass wir hier noch etwas mit reinnehmen, ja. Gottes Stunden sind oft andere als die unserer menschlichen Berechnungen. Es muss alles reif sein. Und wann reif halt da ist, lass beides miteinander wachsen, sagt der Hermann ein Gleichnis, und dann komme ich. Und wann das ist, das wissen wir nicht. Wir können, ich komme nachher drauf, wie wir auf die Zeit eingehen. Aber eins dürfen wir wissen, und das habe ich vorhin gemeint, da hat mich jemand gefragt, kannst du mir den Zeitpunkt sagen? Ich sage, passt genau. Christian, aber du hast doch anders. Ich kann es dir genau sagen. Ist auch ganz schnell gesagt. Niemand weiß es. So, jetzt können wir nach Hause gehen. Dafür macht ihr eine Veranstaltung. Das Einzige, was ihr gemacht habt, ihr habt spekuliert wie Wahrsager. Ja? Aber hättet ihr die Stützung, die Leute haben Geld bezahlt und so. Was kommt, wann kommt die wieder? Kommt das an? Ich sage, das ist eigentlich ziemlich einfach beantwortet. Dafür hätte ich eine Minute gebraucht für den Vortrag. Seid bereit, lebt hingegeben mit dem Herrn Jesus und niemand von uns weiß das. Punkt. Können wieder nach Hause gehen. Das war's. Du kannst natürlich dafür auch Geld bezahlen oder Bücher studieren. Bringt nur nichts. Aber wenn du das machst, spende das Geld lieber für Geto in der Mission, der ist besser aufgehoben. Das ist wichtig, was der Herr sagt. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und wir haben Hochkonjunktur. Ja? Die wachsen wie Pilze aus dem Erdboden raus. Ja? Also keine Berechnung erstellen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Vorsicht, Spekulation. Im 5. Buch Mose 18, 22 steht eine wichtige Bibelstelle. Wenn der Prophet etwas im Namen Jahwes sagt, das sich nicht erfüllt und nicht eintritt, dann hat Jahwe nicht durch ihn gesprochen. Der Prophet hat es sich angemaßt. Du brauchst dich vor ihm nicht zu fürchten. Also wie können wir prüfen, ob jemand lügt oder nicht lügt? Ob es eintritt, oder? Leute haben gesagt, das Mahlzeichen ist hier, es ist jetzt da. Wann haben sie das gesagt? Kann ich euch sagen. Als das hier rauskam. Kennt ihr das? Das ist der Strichcode. 1000 Sachen. Ja? Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Okay. Aber der Antichrist ist noch nicht gekommen. Ja. Und kann das nicht sein, oder? Hat das etwas zu tun irgendwann mal mit solchen Dingen? Sicherlich. Da komme ich nachher auch mal drauf. Sicherlich wird dieses Scannen und PC und so, komme ich nachher drauf, hat sicherlich irgendwann etwas mit zu tun. Aber wisst ihr, manche Christen haben damals dann etwas gekauft, die haben das gesehen. Und einige haben gesagt, hier sind versteckte Codes drin, der 36. Ja? Oh, ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Ich kaufe jetzt kein Brot und nichts mehr. Was machen wir jetzt? Ja, ich kann doch nicht den Teufel dienen. Ihr müsst die Bibel auch richtig lesen. In Offenbarung 13 steht was ganz anderes. Die Bibelstelle wird zu 98% falsch ausgelegt. Da steht was ganz anderes. Ja. Komm hin her drauf. Also, wenn hier jemand sagt, also jetzt dürft ihr nicht mehr einkaufen gehen. Ja? Ihr nehmt sonst das Mahlzeichen an. Dann kannst du sagen, dann wünsche ich dir viel Spaß, lieber Bruder. Geh du mal nicht einkaufen, du bist schneller beim Herrn, aber nerv mich nicht. Ja? Kreditkarte allgemein. Gibt ja auch Krankenkassenkarten, ne, wo dann hinten 666 drin steht. Ja? Die darfst du nicht mehr nehmen, Bruder. Also vernichte die Krankenkarte und du darfst keine Codes mehr nehmen. Ist das damit gemeint? Nein. Kann später mal so etwas passieren, dass solche elektronischen Dinge dazu führen, den Menschen total zu kontrollieren? Ja. Darf ich deswegen aber meine Karte nicht mehr nutzen? Nein. Versteht ihr? Das ist Unnüchternheit. Das ist Unnüchternheit. Dann kommt noch etwas dazu. Also Fake News, die gibt es ohne Ende. Ja. Kennt ihr das? Das ist ein Computerchip, ja. Das ist es doch jetzt, oder? Dieser Chip, der muss das doch sein. Und die PCs laufen ja alle mit so einem Ding. Und jetzt ist der Antichrist da. Ist alles erfüllt. Ist das gekommen? Nein. Wird eines Tages der Antichrist und das System solche Dinge nutzen, um Leute zu kontrollieren, hundertprozentig? Darf ich jetzt aber keinen Computer mehr spielen oder einen Computer haben? Also wenn du das nicht mehr haben willst, kannst du ihn mir gerne geben, ich nutze ihn dann gerne. Also versteht ihr, nicht verrückt werden. Nicht verrückt werden. Noch etwas. Aber das hier, das war ja in den letzten Jahren ganz klar. Die Impfung, da ist ein RFID-Mikrochip drinne und das ist das Mahlzeichen des Tieres. Kann ich nicht entdecken. Mein Maßstab, 5. Mose 18, 22, denn hätte schon längst so sein müssen, ist es nicht, also kann es auch nicht sein. Wird es vielleicht mal irgendwann so ein System geben, was den Menschen eingepflastert werden kann? Daran glaube ich zu 100%. Bedeutet das aber jetzt, dass ich nicht mehr zum Arzt gehen darf? Kannst du machen, ob du so dumm bist, aber nicht unnüchtern werden. Wisst ihr, auch das Tier aus der Erde hatte eine Zahl. In Offenbarung 13, 18, das steht, hier ist die Weisheit. Beachten wir, dass es nicht sagt, hier ist ein Rätsel, das ihr lösen müsst, wenn ihr klug genug seid. Das steht da nicht. Das glauben aber einige. Viele Menschen haben versucht, die Zahl des Tieres, diese 666, zu deuten und ihre Theorien reichen von der Telefonnummer des Papstes, wirklich wahr, über eine spezielle Nummer auf einem Computer bis hin zum Namen eines bestimmten Menschen, der durch einen Code auf eine Zahl reduziert wird. Nero, Hitler und was weiß ich nicht alles und Hadrian und Arian und Badian und keine Ahnung, was die da alles annehmen. Alle täuschen sich. Alle täuschen sich. Das ist Unfug. Das ist absoluter Unfug, was da besprochen wird. Ja. Weil keiner von denen der Antichrist war. Es waren Vorläufer, es waren Leute, die haben den Wesen nach dem Antichrist sehr geändert. Hitler, Nero, ja. Aber der Antichrist, der wird tausendmal schlimmer sein als die alle zusammen. Ja. Diese Ideen sind einfach grotesk. Der Ratschlag von Johannes ist klar. Wenn er von Weisheit spricht, sagt er, wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. In der Heiligen Schrift ist die Zahl 6 oft ein Symbol des gefallenen Menschen mit all seinen Sünden und Unzugänglichkeiten. Am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen. Am siebten Tag ruhte Gott. 7 ist immer eine Zahl, die mit Gottes Herrlichkeit verbunden ist. Und 6 ist immer ein Bild des Menschen in seiner Schwachheit. Und 3 mal 6 bedeutet, da ist der Mensch in seiner völligen Abtrünnigkeit gegenüber Gott. Es ist der Mensch des Abfalls, so wird er auch bezeichnet. Das heißt, der Antichrist wird jemand sein, der durch und durch verdorben ist, wie kaum ein anderer. Er ist sozusagen der Verdorbenste in der Höchstform des Satans. So wie Jesus, der höchste Mensch, der je gelebt hat, war, wird er derjenige sein, der wie kein anderer die Machenschaften und Satans vertritt. Und das will die Bibel eigentlich damit sagen. Ja? Und diese Zahl übrigens, 666, ja, müsst ihr einfach wissen, auch im Griechischen und so, das sind, eigentlich stehen da drei Zahlen, nämlich eine 6, eine 60 und eine 600. Und alle drei Zahlen zusammen ergeben den Zahlenwert 666. Ja. Und es sind alles nur Spekulationen. Ja. Natürlich benutzt der Satan dieses Symbol. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht über hinweg gucken. Und in Daniel Kapitel 12, die Verse 9 bis 10, könnt ihr mal lesen. Da sagt der Herr zum Daniel: Versiegle diese Sachen, am Ende der Zeit werden sie geoffenbart. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn die Gemeinde entrückt wird und nicht mehr hier auf Erden ist, da werden ja noch gläubige Menschen sein, die auch zum Glauben kommen, auch Juden speziell. Ich glaube, dass Gott dann volles Erkenntnis schenkt über dieses Tier. Daran glaube ich. Ich glaube, dass die Gemeinde das Tier nicht mehr leibhaftig erlebt in dieser Zeit. Die letzten 7 Jahre, wo diese Zeit spielt, bin ich der Meinung, dass wir entrückt sind. Und ich glaube, dass dann eben halt auch den Menschen klar wird, wer das ist. Dann fällt das wie Schuppen vor den Augen. Vielleicht nicht bei jedem, weil er ja einen Pakt auch eingehen wird. Aber wichtig ist, dass wir da vorsichtig sind. Ich kann mir gut vorstellen, das gibt ja auch schon in Kanada schon vor Jahren. Das ist nicht neu. Die haben schon vor über 20 Jahren so ein Chip da rein gehabt, einen Daumen rauf, konnten in die Firma rein, ist alles drauf. Und die großen Konzerne, die hätten jetzt schon die Möglichkeit, mit einem ganz kleinen Chip, den man kaum sieht, alle Daten zu erfassen, die du hast. Also du brauchst jetzt in Wirklichkeit keine Karten mehr, keine Papiere mehr. Man könnte mit einem ganz mini kleinen Chip alle Daten aufzeichnen, die du hast. Und wenn du noch 300 Jahre leben würdest, würden die Daten auch einpassen. Ich glaube schon, dass es irgendwann dazu kommt, dass dieses Machtsystem, das die totale Kontrolle über den Menschen haben will, dort greifen wird. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, Google. Einfache Definition von Google. Google ist der Name des Unternehmens und der gleichnamigen Internetsuchmaschine, die 1998 von Larry Page und Sergey Brin als Studenten an der Stanford-Universität gegründet worden. 9 von 10 Menschen in Deutschland benutzen Google, wenn sie im Internet etwas suchen, Stand 2022. Das ist schon brutal, oder? Habt ihr das gewusst? Dieses Zeichen war am Anfang anders und hat jetzt 3 Sechsen. Eine ist hier, die zweite ist da und die dritte ist da. Das neue Symbol von Google. Hier ist die erste 6. Seht ihr die? Hier ist die erste 6. Die zweite 6 ist hier. Ja. Und hier ist die dritte 6. 3 Sechsen. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich nutze Google, ja? Ich nutze Google, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eines Tages, wenn es ein, andersrum, ein Mann, der das Ganze vorantreibt, den kennen wir alle, Klaus Schwab, ne? Den sind Sie sehr gehörig alle. Das ist der Guru, ne? Wo Bill Gates und andere Leute unterwegs sind. Wisst ihr, was der gesagt hat? Die Zukunft der Welt bestimmt der, der die Digitalisierung in Händen hält. Da hat er mal 100% recht. Und deswegen investiert Bill Gates sein ganzes Geld in diese Systeme, weil er mit solchen Leuten natürlich arbeitet dran, die totale Kontrolle zu haben. Und nichts beeinflusst einen mehr wie der PC, oder? Aber ich sage euch eins, falls ihr dachtet, der PC ist das, der ist schon urig alt. Das ist schon viel interessanter. Das ist kleiner, das kannst du überall mitnehmen. Und hier ist die Verführung noch größer. Wenn wir ehrlich sind, die Zeit, die wir mit diesen Dingen nutzen, um zu chatten und verschiedene Dinge zu haben, schon gruselig manchmal. Dann denkst du, ich war heute eine Viertelstunde dran und dann merkst du plötzlich, alter Schwede, 3 Stunden 45 Minuten, Heiland, vergib mir. Ja. Wenn ich am PC reingehe, stelle ich mir immer einen Wecker neuerdings. Weil, kennt ihr das? Das ist doch diese Verführung. Du bist irgendwo da, hörst dir Musik an und plötzlich denkst du, also ich sage von mir, ich gucke mir den Mucki an und so, dann sehe ich einen guten Fabi Lafontaine und der hat eine neue, dann gucke ich mir den auch nochmal an. Ach so, ein Stuckel hat übrigens auch was Neues. Und ohne, dass ich gucke, ich war um 17 Uhr dran, 21.30 Uhr. Lieber Heiler, was ist jetzt passiert? 4,5 Stunden. Ja. Und das ist die große Gefahr. Und merkt ihr das eins, das ist ein wichtiger Satz, den ich jetzt sage. Die Zeit ist das wichtigste Gut im Lichte der Ewigkeit, was Gott dir geschenkt hat. Und die sollten wir nicht mit solchen Unsinn verbrauchen. Und genau das will der Teufel. Er will, dass wir die Zeit nicht nutzen. Stell dir mal vor, du bist 4 Stunden am Chatten. Stell dir mal vor, du würdest 4 Stunden Traktate nehmen und durch Ostdorf gehen und Menschen einladen zum Herrn Jesus. Was für eine wertvolle Zeit. Oder du würdest jemanden anrufen und mit ihnen Seelsorge machen, ihnen Mut machen. Hast du das schon mal bereut, dass du dir Zeit genommen hast, einen Menschen, der am Boden ist, zu helfen? Habe ich noch nie bereut. Aber ich habe schon tausendmal bereut, dass ich mich in diesem Gurgel verrannt habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge miterleben. Und hier kennt ihr das sicherlich auch, ne? www. Das dreifache W am Anfang vieler Internetadressen steht für World Wide Web und heißt so viel wie weltweites Netzwerk. Der hebräische Buchstabe W hat den Zahlenwert 6. Der Begriff wurde 1989 von einem Physiker des CERN in Genf vorgeschlagen. Er bezeichnete damit einen neuen Typ von Dokumenten, die über Querverweise den Zugriff auf andere Dokumente glauben. www ist also ein Dienst des Internets, in dem Dokumente, Bilder, Filme und so weiter in einer bestimmten Weise abgelegt sind. Der Antichrist wird nach Aussage der Schrift vor allem mit dämonischen Kräften und teuflischen Wundern arbeiten, auch wenn er viele Techniken, die heute schon vorhanden sind, benutzen kann. Wir sollten deshalb nicht Technik oder Informationssysteme bekämpfen, sondern besonders bei den Inhalten wachsam sein. Und das glaube ich, dass wir hier zukünftig wirklich durch diese Dinge in große Gefahr kommen. Und da brauchen wir viel Gebet und sind wir wachsam. Und falls du glaubst, dass es unbekannt ist, was du hier googelst und wo du da reingehst, wenn du glaubst, dass das alles so nicht gecheckt wird, dann bist du ziemlich dumm. Entschuldigung, dass ich so klar ausdrücken muss, aber dann bist du dumm. Wenn ihr glaubt, dass dieser Gottesdienst nirgendwo woanders irgendwo mal mitgehört wird oder irgendwas, was wir im Internet tun, also wenn du das wirklich glaubst, dann bist du ziemlich naiv. Das ist einfach so. Es ist erschreckend, in welchem Überwachungssystem wir mittlerweile leben. Ja? Hier nochmal das Faf, Hebräisch, der Buchstabe, die drei Sechsen. Achso, Entschuldigung, ich habe hier noch was, das habe ich da gar nicht drauf getan. Und zwar, wer kennt den Begriff Transformation? Ist ja total Transformation, ist ja der Begriff Klaus Schwab und Co. Ne? Unter einer Transformation wird ein grundlegender Wandel verstanden. In gesellschaftlicher Perspektive werden mit dem Begriff sprunghafte Veränderungen in der politischen, wirtschaftlichen oder technologischen Entwicklung beschrieben. Und das wollen die Leute machen. Die sind ganz hoch am Studieren, wie kann man die Gesellschaft und den Menschen verändern. Und ich glaube, dass diese Systeme den Antichristen schaffen werden. Ich kann euch das auch sagen, warum. Wer von euch kennt den Begriff künstliche Intelligenz? Den kennt ihr, ja? Was ist künstliche Intelligenz? Die künstliche Intelligenz, einfach erklärt, ist der Versuch, jetzt hört gut zu, menschliches Lernen und Denken auf dem Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. Das ist einfach ausgedrückt, was das bedeutet. Und jetzt müssen die Alarmglocken bei uns aufgehen. Der Mensch soll abgeschafft werden. Man möchte Menschen schaffen durch Klonmaßnahmen und andere, die perfekt sind. Man spielt Gott. Man greift hinein in Gendaten des Menschen. Das passiert jetzt schon. Das kommt nur nicht an die Öffentlichkeit. Und die Leute sind dabei, wirklich so ein, früher kennt ihr den Film noch Frankenstein, ja, da hat man noch gedacht, Mensch, ja, das wird Realität werden. Und wir sind mit ganz großen Schritten da drauf. Und jetzt möchte ich euch etwas Wichtiges sagen. In Offenbarung 13, Vers 15 wird das Tier aus der Erde Folgendes tun. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und jetzt müsst ihr gut mit verstehen, was ich damit sagen will. Der Antichrist spielt Gott. Das Wort, er hauchte dem Bild, es wurde dem Bild Odem gegeben. Das Wort Odem ist das gleiche Wort wie das griechische Wort Pneuma oder auch Ruach. Das ist der Geist Gottes. Und es ist identisch, dasselbe Wort, was dort steht in Offenbarung 13, Vers 15, ist identisch mit dem Wort in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, als Gott den Ruach, den Menschen, einblies. Merkt ihr etwas? Da spielt jemand Gott. Und wo bläst er aber das hinein? Nicht in den Menschen, sondern in dem Bild des Tieres. Wo sind wir dabei? Könnt ihr mitdenken? Künstliche Intelligenz. Und das tun die Leute unverhüllt sagen, und besonders ein Mensch. Yuval Noah Harari, ein Jude, der ganz deutlich Statements gibt, habt ihr den schon mal gehört? Googelt mal, Yuval Noah Harari. Der hat unter anderem gesagt, euer Gott, den werden wir weit übertreffen. Der hat Wesen geschaffen, die so schwach sind, dass sie einen Gott brauchen. Wir werden eine nächste Generation transformieren, die dem Gott, an dem ihr glaubt, bei weitem überlegen sind. Das hat er ganz oft gesagt, ja? Welches Sprechen ist das? Offenbarung 13. Das sind die Reden, die inspiriert sind direkt vom Antichristen. Versteht ihr? Und deswegen ist es so wichtig, ich sag mal, statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann eine künstliche Intelligenz eigenständig Antworten finden und selbstständig Probleme lösen. Und die Weltwirtschaft, die wird, wenn wir in der Bibel lesen, in der Offenbarung, die wird zusammenbrechen. Und die Leute wissen nicht mehr, wohin. Und dann kommt dieser große Mann, der die Lösung aller Probleme hat, der die Wirtschaft auf Vordermann bringen kann, der mit einer Intelligenz antreten wird, da ist Albert Einstein Analphabet gegen. Merkt euch mal eins, es gab damals körperliche Riesen, die Söhne Enaks. Das waren Übermenschen im Leib. Die waren über 6 Ellen, über 3 Meter. Also das ist selbst Klitschko, ein kleiner Zwerg gegen, ja? Das war damals. Am Ende der Zeit gibt es geistliche Übermenschen, die durch eine künstliche Intelligenz fast schon wie Bestien arbeiten werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über diese Dinge reden. Ich möchte zum Schluss kommen, das ist hier der Schluss, dass wir nüchtern bleiben. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 6 steht, deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der betrunken ist und der nüchtern ist? Amen. Einen klaren Verstand, versteht ihr? Und genau deswegen, den klaren Verstand, da möchte der Teufel dich lahmlegen. Weil du bist als Gottes gegenüber auf Verstandesebene angelegt. Auf deine Intelligenz. Dein Verstand ist das, was dich auszeichnet. Und genau da möchte der Satan antreten. Deswegen ist es auch Hypnose und solche Sachen abzulehnen. Warum? Weil der Verstand abgeschaltet wird. Da hat mal jemand gesagt, unter Hypnose spielt jemand anders Piano auf deinen Kopf. Aber es ist nicht Gott. Denn Gott respektiert dich. Gott wird dich niemals manipulieren. Und das findet in der Hypnose statt. Der Mensch wird ausgeknipst und dann knipst ein anderer. Aber das ist nicht Gott. Wer das ist, wisst ihr. Das Zweite. Israel, das ist auch wichtig, Israel ist der Zeiger der Weltenuhr. In Matthäus 24, Vers 32 und 33 steht, vom Feigenbaum, ein Bild für Israel, könnt ihr Folgendes lernen. Wenn seine Zweige weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Das heißt, wir müssen Israel betrachten. Richtig betrachten. Und was da passiert, 1948 die Staatsgründung, das war der Startschuss. Und die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird Israel der große Zankapfel sein. Dieses kleine Land, das ist glaube ich noch nicht mal so groß wie Hessen, ein Zwergenland, hält die ganze Welt in Atem. Und wenn ihr nicht schläft und wachsam seid, dann werdet ihr merken, dass gerade jetzt um Israel herum Jordanien und andere Leute sich zusammentun. Und der Feind aus dem Norden, der ganz weite Norden, das ist Russland und in Russland im Norden ist China. Und wir wissen in der Bibel, in Hesekiel 38, es wird eines Tages der große Krieg kommen, Gog und Magog. Wer verbündet sich gerade? Russland und China. Wer verbündet sich noch? Alle Feinde um Israel. Was sagt die Bibel? Wenn das passiert, komme ich. Das sind Zeichen, die wir gesund sehen müssen. Für alle die das vielleicht noch nicht wissen, möchte ich das sagen. Ultraorthodoxe Juden sind Leute, die Jesus noch nicht als Messias erkannt haben, die warten noch auf den Messias. Und einer von ihnen hat vor gar nicht langer Zeit gesagt, bald wird unser Messias die Weltbühne betreten. Wir kommunizieren bereits mit ihm. Wir wissen, dass dieser Antichrist kommen wird. Wisst ihr, was noch passiert? In Israel hat man von Tel Aviv direkt zum Tempelberg eine Bahnverbindung geschaffen. Warum? Damit sie auf der Al-Aqsa anbeten? Weil sie davon ausgehen, dass der Tempel bald gebaut wird. Die Familie Kohen ist die einzige Familie, die als hohe Priester und Priester von der Bibel dienen darf. Es gibt nur diese Familie. Und jetzt passt gut auf. Erst jetzt haben diese Leute Priester ausgebildet. Die sind fertig. Es gibt eine sogenannte rote Kuh im dritten Buch Mose. Diese rote Kuh wurde für die Opferung verwandt. Das Problem ist nur, die wurde so intensiv untersucht, dass kein weißes Haar an dieser Kuh gefunden wurde. Und Jahrhunderte hinweg gab es keine Kuh, die diese Prozedur bestanden hat. Jetzt gibt es weit über 7 Kühe, die das erste Mal seit zig Jahrhunderten diese Kriterien erfüllen. Versteht ihr das? Die Zeichen der Zeit, Israel. Lasst euch noch eine wichtige Sache. Benjamin Netanyahu ist ein Hardliner. Mit denen gibt es keine Zwei-Staaten-Lösung. Vor ungefähr 15, 20 Jahren hat ein hoher Jude gesagt, Benjamin wird den Antichristen einleiten. Da habe ich gedacht, was meint er damit? In Joel, Kapitel 4, Vers 3, sagt der Prophet, ihr habt mein Land zerteilt. Das sagt Gott zu diesen Propheten. Das heißt, wir wissen, dass Israel eine Zwei-Staaten-Lösung zu 100% bekommen wird, weil sie diesen falschen Bund eingehen. Der Antichrist wird das, was bis jetzt keiner schaffte, Israel und alle Leute, die um da sind, ihr werdet sie zusammenbinden. Das wird kommen, das sagt die Bibel, Daniel 9, Vers 24 bis 27. Und versteht ihr jetzt, warum das so wichtig ist, dass wir diese Dinge verstehen? Und es sieht so aus, dass Benjamin Netanyahu demnächst abgewählt wird. Ihr habt das mitbekommen in Israel, welche Unruhen, Bürgerrechtskämpfe fast schon. Und wisst ihr, was das Slogan ist? Das hört ihr sowas im ersten und zweiten und so? Hört ihr nicht. Das sind auch die falschen Sender. Wisst ihr, der Tenor ist in Israel, wir brauchen die Zwei-Staaten-Lösung und Frieden mit unseren Leuten, die um uns leben. Das heißt, Israel als Volk öffnet sich jetzt genau für diese Dinge. Und jetzt könnt ihr mal bis 3 überlegen, der nächste Mann, der da auftritt, wer das ist. Bestimmt nicht Benjamin Netanyahu, sondern das wird genau einer sein, der scheinbar den Frieden unten hinkriegt. Und das nur auf Kosten von Kompromissen. Wenn einer so dumm ist und glaubt, Israel wird nie zerteilt werden, dann hat er keine Ahnung von der Bibel. Es ist sogar bewiesen in Joel 4, Vers 3, dass Israel zerteilt wird. Und wie sonst wird es einen Frieden geben? Genau mit dieser Staatenlösung. Es wird zerteilt werden. Und Gott wird über sein Land trotzdem wachen. Jetzt noch 2 Dinge zum Schluss. Das Ende des Satans ist besiegelt. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den See von Feuer und Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der Falschprophet sind. So werden sie für immer ewig Tag und Nacht gequält. Also falls du bis jetzt sagtest, ja, die Hölle, die ist bestimmt so, der Satan ist ja der große Macho, den hören sie den ganzen Tag Barry White und tanzen und trinken Asbach Cola und so und lassen sich das richtig gut gehen. Und muss ich dich enttäuschen. Die Hölle ist ein Ort der grausamsten Qual, die du dir je vorstellen kannst. Ich habe schon mal gesagt, wenn du Party haben willst, musst du im Himmel gehen. In Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sie fing an, fröhlich zu sein. Sie haben ein gemästetes Kalb genommen, sie haben eine Party geschmissen und da steht nicht, und die Party endete in 2 Wochen. Und sie fing an, fröhlich zu sein, und das ist ein Punkt. Warum? Weil es im Himmel keine Begrenzung der Fröhlichkeit gibt. Also ich muss dich enttäuschen, lieber Ungläubiger, falls du glaubst, in der Hölle, da geht die Post ab, da machen wir Samba-Tamba. Muss ich dich enttäuschen. Also wenn du willst, wenn du gerne auf eine Party gehst, wenn du gerne nettes Essen hast, wenn du Glück genießen willst, wenn du wirklich das Leben genießen willst, muss im Himmel sein. Denn da geht's ab, das sage ich euch. Unsere Feiern, die sind stinklangweilig dagegen. Und das Letzte, unsere Zukunft als Kinder Gottes ist auch besiegelt, wenn ich das so sagen darf. Offenbarung 21, Vers 23 und dann 22, 3 bis 5. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr ist. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes überstrahlt und ihre Leuchte ist das Lamm. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihre Stirn tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihn leuchten und sie werden regieren für immer und ewig. Willst du dabei sein? Jetzt kommt die Quizfrage. Was muss ich tun, um dabei zu sein? Es ist ganz einfach. Für dich einfach. Für ihn war es nicht einfach. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war der einzige Mensch, der 33,5 Jahre, jede Sekunde seines Lebens 100% gelebt hat, was Gott wollte. Er hat dann freiwillig deinen ganzen Dreck, deine Sünden auf sich genommen auf Golgatha und hat gesagt, Vater, leg alles auf mich. Ich sterbe für ihn oder für sie. Und dann hat Jesus einen grausamen Tod erlitten, ist in die dunkelste Nacht gegangen, ist auferstanden, hat sich 40 Tage danach noch gezeigt, ist dann aufgefahren gen Himmel, hat sich gesetzt zur Rechten und er wird wiederkommen. Und wenn der Mensch jetzt diesen Jesus annimmt, was heißt das? Ich werde gläubig, ich bekehre mich. Das ist ganz einfach erklärt. Du gibst den ganzen Dreck deines Lebens ihm und sagst, Herr, hier bin ich. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich immer alles richtig gemacht habe. In Gedanken, in Worten, in Taten. Aber ich komme zu dir. Ich möchte dich bitten, dass du mir alles vergibst. Und ich möchte jetzt, dass du mein Herr bist. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Nimm mein kaputtes Leben. Übernimm es. Und ab heute möchte ich, dass du der Chef meines Lebens bist, bis du mich abholst. Ich weiß, dass ich dir nichts versprechen kann. Das Einzige, was ich dir verspreche, dass ich dir 24/7 Probleme mache. Und du musst auf mich aufpassen. Aber wenn das stimmt, dass du ein Leben verändern kannst, dann nimm mein kaputtes Leben. Nimm es hin. Und dann wirst du das erleben, dann kommt dieser Jesus. Und dann wird er in dein Herz Einzug nehmen. Nicht nur er, der Vater und der Heilige Geist gleich mit. Und dann wirst von dem Tag an wirst du nie mehr Probleme haben. Das wäre schön, ne? Nein, du wirst Probleme haben, Schwierigkeiten haben. Du wirst Gott manchmal nicht verstehen. Du wirst manchmal das Gefühl haben, wo ist denn dieser Jesus? Aber wenn du bei ihm bleibst und ihm vertraust, wirst du merken, dass er bei dir ist. Manchmal wird er dich tragen. Manchmal wird er sich zeigen in Wundern, dass du manchmal nicht denkst, das kann doch nicht sein. Habe ich das jetzt geträumt oder ist das wirklich passiert? Und du wirst es nie bereuen. Ich darf euch ganz ehrlich sagen, ich bin im Februar 1989, habe ich diesen Schritt so gemacht. Ich bin zu Jesus gekommen und gesagt, hier bin ich. Mit mir ist nichts los. Nervenkrank, spielsüchtig. Aber wenn du mich erretten kannst, hier bin ich, Herr. Und dann hat er mich angenommen. Und ich sage euch das, ich habe eins bis heute bereue ich ohne Ende. Wisst ihr, was ich bereue? Dass ich so dumm war und erst mit 17,5 mein Leben Jesus gegeben habe. Was hätte er mich bewahren können? Was für eine Vorrecht ist es, wenn man ganz früh schon Jesus annimmt? Darf ich mal zum Schluss eine Frage stellen für alle die, die hier Christen sind? Habt ihr das bereut? Könnt ihr euch vorstellen, ohne Jesus zu leben? Dann kann ich nur Amen sagen und wünsche das jedem von uns. Wir bleiben sitzen und ich möchte noch mal beten. Vater im Himmel, du siehst jetzt in unsere Herzen, wie keiner in unsere Herzen gucken kann, selbst wir nicht. Du weißt genau, wer hier drinnen sitzt, wer dich schon eingeladen hat und wo du noch nicht bist. Ich möchte dich jetzt für alle die bitten, die dich eingeladen haben und momentan durch Trauer, durch Not, durch Schmerzen, durch Probleme so angefochten sind. Heilend, rühre du sie an. Hilf ihnen. Lass sie nicht verzweifeln. Schenk den Blick auf dich. Ich möchte dich für alle die bitten, die heute gehört haben von dieser Botschaft und merken, ach, ich habe mich so sehr entfernt. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch den Heiligen Geist einen Neuanfang schenkst, dass diese Person sagt, Herr Jesus, ich will es nochmal ganz neu wagen, mit dir zu leben. Und dann lege ich dir alle die hin, die jetzt innerlich am Kämpfen sind. möchte dich bitten, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, eines Tages in der Ewigkeit auch bei dir ist. Schenk das doch bitte. Amen.